Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Wir sind nicht allein. Ein Glück. Wir sind Markus Richter.
Und Vera Linz, herzlich willkommen.
Und wir sind zu zweit im Studio. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind ja irgendwie auch da. Aber es soll heute um Einsamkeit gehen hier in der Sendung und darum, wie sich unser Gefühl für, unser Bedürfnis nach und unsere Erzählung über die Einsamkeit durch das Digitale ändern.
Außerdem reden wir über das metrische Wir, also über die Quantifizierung des Sozialen. Und wir fragen, was die stete Verdatung, Verlistung und Bewertung unseres Lebens und unserer Person mit uns macht.
Und waren auf der Jahreskonferenz von Netzpolitik.org einem der wichtigsten, vielleicht sogar das wichtigste netzpolitische Medium in Deutschland.
Dazu gibt es wie immer Netzmusik, die, bevor es bald vorbei ist, leider noch einmal Sommer- und Strandgefühl zelebriert. Beachcop machen verspielten Elektropop, der sich besonders gut zum Wellenreiten eignen soll. Und der aktuelle Titel passt dazu und heißt kurz und knapp und begeistert. Wow!
These things don't start, just calm my head. Just calm my head. Oh gee, you know that smile, you know that look. The one from pictures in your little matchbook. Through the hair, the glints in the eye. Every single crease in your tie. You're what you say.
Die Digitalisierung ist ja sowieso an allem schuld. Momentan wieder in Mode, Einsamkeit. Je nach Perspektive sind wir alle ganz doll einsam, weil wir die ganze Zeit auf einen Bildschirm starren. Oder aber wir verlernen Einsamkeit und damit auch, man könnte den Eindruck gewinnen, manche Kritiker glauben das wirklich, wir verlieren unsere Menschlichkeit, weil wir nicht mehr einsam sein können.
Derzeit beklagt zum Beispiel Paul Klingsnorth vom New Statesman in seiner Besprechung des Buches Solitude, das hat der kanadische Autor Michael Harris geschrieben, dass die Menschheit durch Smartphones verlernt, einsam zu sein und sich damit ihren Quell der Kreativität und Selbstreflexion verschließt.
Und das nur ein Beispiel unter vielen. Für uns war es aber Anlass, uns mit dem Thema der Wechselwirkung von digitalen Medien und eben Einsamkeit näher zu beschäftigen. Dazu haben wir uns Stefan Poromka eingeladen. Er ist Professor an der Universität der Künste und nennt sich selbst experimenteller Kulturwissenschaftler und produktiver Gegenwartsbeobachter, der sich ganz besonders für die Formen und Formaten des Nächsten interessiert.
Dieses Nächste ist eben auch die Frage, wie einfach oder wie schwer der Zugang zu Einsamkeit in einer Welt ist, in der wir rund um die Uhr vernetzt sind und welche Rolle das überhaupt noch spielt mit der Einsamkeit. Und als erstes haben wir ihn gefragt, wie ändert sich denn Einsamkeit durch die Digitalisierung?
Wir machen alle die Erfahrungen, dass wir, sobald wir ein Smartphone in der Tasche haben, eigentlich nicht mehr wirklich alleine sind, sondern ständig vernetzt sind. Und auch wenn wir mit anderen nicht kommunizieren, haben wir die Idee, dass wir kommunizieren könnten, also dass da andere sind, dass da ein Rauschen ist um uns herum, an dem wir teilnehmen könnten. Ich glaube, dadurch wird es immer schwerer, sozusagen wie so eine grundsätzliche Form von Einsamkeit zu erfahren. Manchmal machen wir das ja, wir sind irgendwo unterwegs und plötzlich fällt das Netz aus und plötzlich denken wir, huch, jetzt sind wir abgeschnitten einfach und wissen eigentlich gar nicht mehr, wie wir mit uns und wie wir mit der Welt zurechtkommen sollen.
Jetzt ist ja genau das eigentlich die spannende Frage, weil in den ganzen Kritiken, vor allen Dingen, die man da liest, ist ja immer sozusagen diese vom Technischen abgeschnittene Einsamkeit, also das wirkliche Alleinsein im realen und virtuellen Raum ist so, das hat so was ganz Mystisches, da wird man kreativ, da findet man zu sich selbst, da ist man ein Mensch wieder. Ist das wirklich für alle so? Oder ist das so für einen Teil der Menschen so, die jetzt davon überfordert sind, dass es früher war ja Einsamkeit Standard, also wenn nichts passiert ist, dann war ich allein, das ist ja heute eben genau nicht mehr so. Ist diese große, gute Einsamkeit, ist das was Allgemeingültiges?
Also ich glaube, dass man Einsamkeit schon als etwas Produktives erfahren kann und auch in der Einsamkeit kreativ werden kann. Ganz einfach deshalb, weil man auf eine andere Art und Weise konzentriert ist und fokussiert ist. Es ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, produktiv und kreativ zu sein. Ich denke eher, dass man Erfahrungen damit machen wird, dass der Wechsel von einem zum anderen ganz interessant ist. Also dass man tatsächlich mit Leuten in Kontakt kommt, dass man mit ihnen spricht, dass man sich mit ihnen austauscht, dass man sich auch mit Material versorgt, einfach mit dem man arbeiten kann. Und dass es aber gleichzeitig natürlich so ist, dass man abschalten muss, einfach um bei sich zu sein und bei den Sachen zu sein und auch mit den Materialien dann für sich arbeiten zu können.
Und da gibt es ja aber auch von den Apokalyptikern, sage ich mal, dann den Ansatz, dass man sagt, das geht aber gar nicht mehr. Der Druck, immer da sein zu müssen, der ist mittlerweile so groß geworden, dass wir uns dem gar nicht mehr entziehen können. Ist das eine tatsächliche Gefahr oder ist das übertrieben? Und es wird tatsächlich eher so, wie Sie jetzt auch gerade gesagt haben, man lernt das jetzt mit der Zeit zu moderieren.
Also wir können ein bisschen in die Kultur- und Technikgeschichte schauen und sehen, dass es tatsächlich immer sozusagen sowas wie Stressschübe gab, also durch neue Medien, die eingeführt worden sind. Wenn man jetzt an die Zeit um 1900 denkt, dann gibt es die Neurasthenie, die Hypernervosität, also wo Leute tatsächlich wie das Gefühl haben, dass sie dauernd in Kontakt kommen mit technischen Geräten, nämlich mit Telegrafie, mit Phonografie und so weiter, und dass sie in Städten leben, in denen sie sich gar nicht mehr den anderen Leuten entziehen können. Also es gibt sozusagen diesen Stressmoment und gleichzeitig, wenn wir jetzt zurückgucken 100 Jahre, gibt es das, was man sozusagen wie so ein Anpassungstraining nennen könnte. Das heißt, wenn wir zum Beispiel uns anschauen, was die Leute erleben damals und als Stress empfunden haben, ist das für uns absolut wenig und wir denken, huch, das ist ja geradezu ruhig, was die auch in der Stadt mitmachen. Wenn man das jetzt einfach mal so überträgt, so klipp-klapp, dann könnte man sagen, dass wir einen ähnlichen Stresstest heute durchmachen und dass das alles natürlich zu viel ist und dass wir irgendwie wie damit zurechtkommen müssen und dass wir auch damit experimentieren müssen. Und dann gibt es jetzt natürlich die Apokalyptiker, die sagen, alles ganz schlimm und wir werden da nie wieder rauskommen. Vielleicht gibt es auch die Euphoriker, die sagen, ja, Augen zu und durch und es wird alles super. Aber tatsächlich, und auch diese Erfahrung machen wir alle. Wir sind mittendrin in diesem Experiment und müssen gucken einfach, was uns gut tut. Wir müssen das für uns selbst moderieren. Was anderes geht gar nicht.
Ist ein Teil dieses Stresstestes vielleicht auch, dass wir Begriffe neu definieren? Also ich nehme mal das Beispiel Romantik. Romantik verbinden wir mit physischer Zweisamkeit oder auch mit mehreren Leuten. Aber es hat immer ein physisches Element in einer, sagen wir mal, schönen Situation, Sonnenuntergang, Lagerfeuer oder ähnliches. Und heute teilen wir aber zum Beispiel Fotos vom Sonnenuntergang und empfinden das möglicherweise auch als romantisch. Müssen wir solche Begriffe neu beschreiben?
Also jetzt muss man erstmal daran erinnern, dass Romantik gar nicht die unmittelbare Zweisamkeit bedeutet hat, sondern Romantik ist ein Zeichenspiel, also wo auch Liebe übersetzt wird, wo das Leben übersetzt wird, wo all das, was man erfährt, übersetzt wird, in Zeichenspiele, in Bilder, in Geschichten, in Sachen, die man sich erzählt und die man teilt. Der Liebesbrief ist ein klassisches Medium der Romantik, einfach deshalb, weil sich die Liebenden hier nicht mehr unmittelbar treffen, sondern der Liebesbrief ist quasi zwischen die Liebenden geschaltet wie ein dritter Raum. indem sie miteinander sprechen können, ohne wirklich miteinander zu sprechen, indem sie fantasieren können, ohne wirklich handeln zu müssen. Das heißt, die Liebe wird innerhalb dieses Raumes über Zeichenspiele ausgestaltet. Und ich würde eher sagen, dass wir heute wie eine nächste romantische Revolution deswegen erleben, weil natürlich die Smartphones zwischen die Liebenden geschaltet sind und jetzt nicht nur einen Raum zur Verfügung stellen, sondern ganz viele mögliche Räume, die miteinander kombiniert werden können. Das heißt, die Zeichenspiele, die heute zwischen den Liebenden gespielt werden, ist, so müsste man einfach sagen, hyperromantisch. Also in dem Sinne müsste man sich an die Wurzeln der Romantik eigentlich eher erinnern und sagen, dass diese Idee von, man trifft sich unmittelbar, eigentlich nur Kitsch ist.
Man könnte ja auch sagen, der Liebesbrief, der zwischen die Liebenden geschaltet ist, der ist ja trotzdem etwas ganz, ganz, ganz Exklusives. Also da sind ja nur die beiden Personen dran beteiligt. Das Smartphone hingegen ist ja etwas, da sind ja auch alle anderen Menschen drin. Macht das einen Unterschied?
Ja, also das kommt, glaube ich, immer auf diejenigen an, die sich schreiben. Also wie man damit umgeht. Ich finde ja auch in dem Fall, wie ganz interessant, mal so Leute zu fragen, also wie sie ihre Liebesbeziehungen eigentlich gestalten, also über was sie kommunizieren, wie sie kommunizieren, ob sie das Gefühl haben, dass sie mit ganz vielen in einem Raum sind und sich daraus zurückziehen müssen, ob sie das Gefühl haben, dass sie eine bestimmte App benutzen und die ist nur für uns. Also das ist nur unser Raum, in dem wir uns bewegen. Dass man natürlich eine Liebeskompetenz in dem Fall nicht anders verstehen kann als eine bestimmte Form der Medienkompetenz, also dass man das lernen muss und dass man damit umgehen muss. Und nochmal, das alles heißt nicht, dass wir jetzt erwartet werden von paradiesischen Zuständen. Also auch wenn wir über Liebe sprechen, das ist schmerzvoll, das ist leidvoll, das ist mit Streit, das ist mit Trennung, das ist mit wieder zusammenkommen wie verbunden. Das werden wir uns alles nicht ersparen können. Aber ich glaube, dass wir über die Liebe wie eine Möglichkeit haben, tatsächlich auf eine ganz interessante Weise, auch selbstreflexive Weise damit zu experimentieren.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, die Sie vielleicht mit uns teilen wollen, wie Sie an diesen neuen Medien gelernt haben oder sich verändert haben, gewachsen sind?
Ach naja, grundsätzlich ist es so, dass ich ja mittlerweile fast 50 bin und mit Studenten zu tun habe, die mit diesen Geräten umgehen. Das heißt, ich habe allein schon dadurch eine Menge gelernt, indem ich anderen wie zugeguckt habe und gesehen habe, was da passiert. Ich bin ja selbst mit meiner Professur für Gegenwart zuständig und ich halte das für eines der wichtigen Medien, mit denen die Gegenwart gestaltet wird. Also war für mich immer klar, ich kann das gar nicht ausschließen, sondern ich muss da rein und ich muss damit experimentieren. Und das natürlich auch, klar, im Hinblick auf das, was meine Liebe oder meine Lieben betrifft. Und ich kann nur sagen, es ist sehr kompliziert und auch komplex und auch wunderschön.
Unser Leben ist und bleibt ein Experiment. Ich finde das gut. Ja, Stefan Poromka war das. Wir bedanken uns für das Gespräch und dem Aufruf, immer wieder neu zu probieren, kommen wir gleich nach und sprechen über Einsamkeit in Computerspielen.
Vorher aber eine kleine Netzmusik von Varick mit In My Lens.
Sometimes it's hard to communicate when my feeling has been set kind of strange. When you only speak to a microphone, your thoughts just get mixed in your head. Did you know I'm a Virgo? So those feelings I just keep to myself. Trying to gain focus back. Too much dust had gotten into my life.
kind of strange. You only speak through the telephone. Your thoughts just get mixed in the text. Oh, you know the forces were pushing me. But now I'm thinking I can think for myself. And what's the difference between making a real change? Just running your mouth. But the difference is all the same. All the same. All the same. Since we have this opportunity, I just wanna encourage you all. When you're doing something right and your efforts are true, people are gonna try to get in your way. They hate, but you know what? Press forward into the unknown. I'm sure something is waiting for you there.
In My Lands von Rurik, hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur, wo wir gerade über Einsamkeit sprechen und wie sich diese im Digitalen ändert. Und jetzt soll es darum gehen, wie Einsamkeit durch digitale Medien neu erzählt wird, und zwar im Computerspiel. Markus, du hast dir das ganz überraschenderweise für uns genauer angeschaut. Auch wenn man über Computerspiele redet, ist ja Online-Vernetzung und Multiplayer ganz, ganz, ganz wichtig. Welche Rolle spielt denn Einsamkeit hier eigentlich, wenn man mal davon absieht, dass ja der klassische Held immer ganz allein die Welt retten muss?
Genau, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man Spiele immer wieder in die Situation bringt, du bist ganz allein. Aber da könnte man spitzfindig sagen, naja, die Gegner, die man da meistens bekämpft, das sind ja auch Interaktionen, da ist man ja gar nicht so wirklich alleine. Aber als erzählerisches Element ist das schon auch wichtig, kommt immer wieder vor. Ein schönes Beispiel für diese Einsamkeit ist Firewatch, allerdings auch eher in diesem romantischen Sinne, wie Professor Stefan Poromka gerade erzählt hat. Er sagte ja, der Liebesbrief ist ein Raum, in dem sich die Liebenden, obwohl sie jeweils allein sind, gemeinsam auch ein bisschen fühlen, und genauso ist auch dieses Spiel aufgebaut.
So, I have a bit of a confession to make.
What is it?
Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job.
Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that.
Anyway, I'm sorry.
Da geht es hier um Henry, das ist ein Mann, der sich in den Shoshone National Forest zurückgezogen hat als Feuerwächter, so ein Sommerjob, in dem man ganz allein für ein riesiges Waldgebiet zuständig ist. Und das ist halt einerseits diese beschauliche, schöne Einsamkeit, man spaziert durch den Wald, und andererseits ist es auch so ein bisschen bedrohlich, weil man auch Hinweise auf ein vielleicht Verbrechen oder Mörder findet. Und man ist dann trotzdem in steter Kommunikation, also die betrunkene Chefin, die man gerade hier gehört hat, da entspinnt sich so eine Geschichte. Das ist also, was der Liebesbrief bei Promka war, ist hier das Funkgerät, und es ist halt sehr schön und halt diese schöne Vorstellung der romantischen Umsetzung der Einsamkeit.
Es gibt ja so einen Prototyp, der heißt, ein Mann geht allein in den Wald und denkt über sich und die Welt nach.
Genau.
Und als dieser Prototyp gilt ja der US-amerikanische Philosoph Henri
Thoreau,
der im 19. Jahrhundert für einige Zeit auch wirklich alleine im Wald gelebt hat und dann daraufhin das Buch Walden geschrieben hat. Das ist ja gerade die Klischeegeschichte von Einsamkeit macht kreativ. Und dazu gibt es eben auch ein Spiel. Kann man diese Erfahrung wirklich so im Spiel übersetzen?
Also das Spiel gibt sich da wirklich Mühe. Man muss halt in diesem Wald in der Ego-Perspektive herumlaufen und zum Beispiel auch Holz hacken. Aber auch die Aufgabe ist es, die Natur zu bestaunen. Und es ist tatsächlich auch Teil der Spielmechanik. Man hat so eine Art Kreativenergie, und wenn die zu sehr nachlässt, dann wird alles schwarz-weiß und anstrengend. Und man kann die dann wieder auffüllen, indem man einfach nichts macht, also wirklich die Figur stehen lässt und einfach sozusagen sich die Natur anschauen. Aber auch hier ist die Einsamkeit dann wieder nicht ganz so einsam. Hier gibt es tatsächlich Briefe.
Perhaps we can discuss the new lecture I am working on while you are here. Your friend Ralph Waldo Emerson.
Der andere Mensch ist also nie weit entfernt, und tatsächlich ist es auch ein bisschen komisch, dass im Spiel so, es ist nur so ein paar Minuten Fußweg zum besten Freund und ins benachbarte Heimatstädtchen, und es entspricht aber lustigerweise dem realen Vorbild, weil der Thoreau hat tatsächlich nicht wirklich in der Einsamkeit gewohnt, sondern auf dem Grundstück eines Freundes. So eine Art bequeme Einsamkeit war das, und das ist aber auch sehr gut nachvollziehbar. Man kommt als Bonus in dem Spiel auch noch ein paar philosophische Gedanken von Thoreau mit.
Under a government which imprisons any unjustly, The true place for a just man is also a prison.
Und die sind übrigens, Randbemerkung, immer noch erstaunlich aktuell, wie hier, wenn er sagt, in einem Staat, der seine Bürger ungerechtfertigt einsperrt, ist der wahre Platz für einen gerechten Mann das Gefängnis.
Okay, aber so wie du es jetzt geschildert hast, ist man ja immer noch nicht richtig einsam in diesen Spielen. Und da scheint Einsamkeit so eine andere Kulisse für eben dann doch die Kommunikation mit anderen zu sein. Gibt es auch irgendwas, wo man wirklich, 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 wirklich einsam ist?
Wirklich, wirklich alleine und wirklich, wirklich gruselig. Duskers. Man sitzt dann in einem Raumschiff, das ist das Konzept, das verschollen ist, also Lichtjahre von allem entfernt. Man hat keinen Kontakt mit niemandem, man muss dann in andere, auch leere Raumschiffe andocken und Roboter reinschicken. Und dann sind da vielleicht so Aliens oder Gegner, man sieht das aber alle nicht, weil im Spiel sieht man nur den Bildschirm dessen, der da in dem Raumschiff sitzt und diese Drohnen steuert. Also man ist wirklich ernsthaft alleine und das wird dann noch dadurch verstärkt, dass man sich mit der Figur sehr gut identifizieren kann, weil der Monitor, den ich als Spielerin oder Spieler sehe, das ist ja exakt das, was die Figur in dem Spiel auch sieht. Und das ist also wirklich Einsamkeit in seiner schwärzesten Form, ganz alleine. Wenn man das mal erfahren will, empfehle ich das in einem dunklen Zimmer, wo man nichts sieht, außer dem eigenen Bildschirm. Und dann ist man wirklich, wirklich alleine. Ja, in der Tat.
Also, aber ich fasse trotzdem mal zusammen, Markus, Computerspiele machen nicht einsam, aber sie können sehr eindrucksvoll von Einsamkeit erzählen. Und falls Sie die Reisen in die Einsamkeit nochmal nachverfolgen möchten, die passenden Links gibt es bei uns auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Jonathan Mahler ist alleine, aber hat sich einen Namen gegeben, der wie eine komplette Band klingt. Trusty Sea Creatures heißt sein Musikprojekt, unter dem er Indie-Pop veröffentlicht, zum Beispiel Sugar-Coated Killer.
Slow it down, you've got a little time. Before you know the sun rises on this place, so look me in the eyes and strategize on how we make a run tonight, for goodness sake. So let them smile, mark us for the sin.
Besprechung.
Wir können noch so einsam sein oder uns einsam fühlen. Im Digitalen sind wir nie allein, allein deshalb, weil wir permanent mit anderen verglichen werden.
Genau, denn unsere Gesellschaft produziert Unmengen an Daten, etwa beim Bezahlen mit der EC-Karte, beim Sport, mit Fitnessarmbändern oder wenn wir online ein Produkt bewerten.
Und all diese Daten werden registriert, verwendet, sodass wir nach und nach eine Gesellschaft der Sternchen, Scores, Likes und Listen werden, in der alles und jeder ständig vermessen und bewertet wird. Das meint der Soziologe Steffen Mau. In seinem Buch Das metrische Wir hat er sich mit dieser Quantifizierung des Sozialen, wie er es nennt, auseinandergesetzt.
Und zuerst habe ich ihn gefragt, was eigentlich Quantifizierung Quantifizierung des Sozialen bedeutet?
Quantifizierung heißt eigentlich, dass all diese Aspekte, Aktivitäten, Lebensereignisse, ja, Formen von Mobilität, Kaufentscheidung, dass das umgewandelt wird in eine metrische Struktur, die beschreibt, was sie tun oder was sie nicht tun, und damit auch in eine neue Art von sozialer Ordnung. Also das sind Klassifikationsprozesse, die häufig mit Hierarchisierung verbunden sind. Und über diese Bewertung, das ist eine These, die ich habe, kommt es auch zu einer Restrukturierung von Formen sozialer Ungleichheit, wo wir eben in neue Hierarchien eingebunden werden, die vorher nicht da waren. Und der Clou an dieser ganzen Geschichte ist, dass diese Daten nicht einfach nur etwas erheben, was draußen schon immer da war und nur noch durch diese Daten beschrieben wird, sondern selbst so etwas vornehmen wie Wertsetzungs- oder Wertzuweisungsprozesse, Valorisierung könnte man das nennen. Also nur Dinge, die in Daten erfasst werden können, werden sichtbar, werden sozusagen Teil einer Sichtbarkeitsordnung und werden dann auch zur Bemessung und Bewertung von Personen genutzt. Das Quantitative zählt, das Qualitative nicht mehr.
Sie sagen, das führt zu einer neuen sozialen Ungleichheit. Worin besteht diese Ungleichheit?
Ja, diese Ungleichheit ist erstmal hochdynamisch. Das heißt, fortwährend werden sie ja neu vermessen. Man bleibt eigentlich niemals stehen, auch in einem bestimmten Status. Dann hat diese Ungleichheit, führt ja auch dazu, dass es mehr Formen von Wettbewerblichkeit gibt. Also wenn Sie Zahlen haben, dann eignen die sich sehr gut, Vergleiche vorzunehmen. Sie kennen das von allen Ratings und Rankings. 5 Sterne sind mehr als 2 Sterne. Wenn Sie im Ranking ganz oben stehen, ist das besser, als wenn Sie auf Platz 20 stehen. Das heißt, es ergibt sich automatisch so etwas wie eine Hierarchisierung und damit auch eine permanente Dynamisierung von Wettbewerb. Also Sie haben sich ja früher nie mit anderen Personen verglichen, wie viele Schritte Sie zurückgelegt haben. Heute kann das ein Thema sein. Das sind sozusagen Formen von Bewertung, mit denen wir uns früher nie beschäftigt hätten. Also jetzt können Sie das universell, quasi global, jeden mit jedem eigentlich vergleichen. Und das, was man aus der Kognitionsforschung weiß, ist, dass tatsächlich das Belohnungsareal des Hirns darauf anspricht. Je mehr Klicks und Likes jemand hat, desto besser fühlt er sich. Ja, leider kein dauerhafter Zustand, sondern einer mit einer sehr kurzen Halbwertszeit.
Wie stark gerät ein Mensch dabei in so eine digitale Zwangsjacke? Also es werden Daten über uns erhoben, es entsteht ein Bild, das ich mitunter vielleicht gar nicht kenne und ich kann mich auch nicht richtig gegen wehren. Inwieweit werde ich sozusagen festgezurrt in so einem digitalen Datenmuster?
Ja, es gibt so etwas, was man vielleicht Datenbehaviorismus nennen könnte. Also diese Algorithmen, die basieren auf bestimmten Modellen, Verhaltensmodellen. Und je mehr Daten man hat, desto präziser sind diese Verhaltensmodelle. Was sie machen, ist im Prinzip, sie machen eine Vorhersage über zukünftiges Verhalten, indem sie aus vergangenem Verhalten schließen. Und das heißt, wir sind in gewisser Weise gar nicht mehr in der Lage, uns selbst zu erfinden. Wir sind eigentlich eingemauert in dem Korridor der digitalen Prognostizierbarkeit unseres Verhaltens. Nun wissen wir, dass das Leben manchmal auch unvorhersehbar sein kann, auch dass Menschen über sich hinaus wachsen können. Diese Dinge wären eher unwahrscheinlicher. Und je flächendeckender diese Algorithmen angewendet werden, desto mehr werden wir eben auch in das, was wir schon immer waren, in die Vergangenheit in gewisser Weise digital eingemauert. Und in diesem sozusagen digitalen Gehäuse sitzen wir fest, und da rauszukommen ist unglaublich schwer. Wenn man sagt, es kommt zu so einer Totalprotokollierung des Lebens, dann gibt es eben auch kaum digitalen Radiergummi, oder das Recht auf Vergessenwerden ist unglaublich schwer einzufordern. Das heißt, sie werden immer wieder angebunden an das, was sie bisher gemacht haben. Das ist schon durchaus eine Beschränkung sozusagen aller Zukunftsoptionen, die man individuell sonst für sich vielleicht in Anspruch nehmen würde.
Aber jenseits dieser Kontrolle ist ja noch ein anderer Aspekt ganz interessant, nämlich dass wir zunehmend als Einzelindividuen erfasst werden. Also nicht mehr als eine Gemeinschaft, sondern wirklich als einzelnes Individuum mit ganz spezifischen Eigenschaften. Was bedeutet das für den Zusammenhalt der Gesellschaft, wenn wir immer mehr Einzelwesen werden in der Wahrnehmung?
Ja, Digitalisierung heißt letzten Endes auch so etwas wie Spaltbarkeit des Sozialen. Also Sie können die Stecknadel im Heuhaufen jetzt eben erkennen, dadurch, dass Sie so viele Daten haben. Und wodurch sind eigentlich kollektive Organisationen oder Gemeinschaften entstanden? Eigentlich, indem Sie immer versucht haben, Gemeinsamkeiten zu entdecken. Also die Hintergrundannahme war, dass es sozusagen Ähnlichkeitscharakter gab, ob jetzt als Arbeiterklasse oder als Volksgruppe oder Ethnie. ja, heutzutage gibt es ein großes Interesse von Personen, auch sozusagen als die erkannt zu werden, die sie sind. Das ist durchaus auch ein legitimes Interesse. Meine These ist so ein bisschen, dass wir eigentlich umsteuern von, wenn man das ein bisschen plastisch beschreiben möchte, von einem Konflikt der Klassen, der eben sich an großen gesellschaftlichen Gruppen festgemacht hat, wo es um Teilhabe, Macht, Fragen ging, hin zu einem Wettbewerb der Individuen, also einem Steigerungsspiel, das sehr individualisiert ist, wo wir gegeneinander antreten und auch zu wissen, wo man eigentlich jetzt gerade von anderen konditioniert und gesteuert wird oder wo man eine autonome Entscheidung trifft.
Und die Frage ist, wie viel Solidarität wollen wir? Darüber müsste man sicherlich auch diskutieren, denn gerade diese Versicherungsbeispiele, die hebeln ja dieses Solidaritätsprinzip, was ja in der Versicherung drinsteckt, perspektivisch aus.
Ja, das ist so. Und es wird, glaube ich, unglaublich schwer, neue Arten von kollektiven Zusammenhängen zu organisieren. Und wir müssten eigentlich wieder über Gründe diskutieren, warum diejenigen mit den besseren Risiken sich mit den anderen in gewisser Weise verbünden sollten.
Gute Frage, finde ich. Warum sollten wir uns solidarisieren? Wie auch die Einsamkeit werden so einige Dinge durch die Digitalisierung nochmal völlig neu in Frage gestellt. Das war der Soziologe Steffen Mau über die Vermessung des Einzelnen in unserer Gesellschaft.
Und wir kommen hier zur Netzmusik bei Breitband. Die nächste kommt aus Manchester von einer Indie-Rock-Band namens Georges Bolly. Die beschäftigt sich mit ihrer Musik mit dem Thema Selbstdiagnose. Das klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, umso überraschender ist, dass es dann doch funktioniert.
Health, Autoimmun oder In My Life heißen einige der Stücke, die kürzlich auf dem Album Great Blue erschienen sind. Das gibt's als Download und als Musikkassette beim slowenischen Hybrid-Label Z-Tapes. Und wir hören den Opener des Albums I Can See.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Jochen Dreyer. Hallo.
Hallo.
In dieser Woche gab es endlich Aufklärungen, weshalb einigen Journalisten während des G20-Gipfels Anfang Juli in Hamburg die Akkreditierung entzogen worden ist. Der Vorgang hatte ja für erhebliches Aufsehen gesorgt, weil er von vielen als Eingriff in die Pressefreiheit betrachtet wurde. Und wir haben ja hier bei Breitbart auch damals darüber berichtet.
Und jetzt sind die schlimmsten Befürchtungen wahr geworden, denn das Innenministerium hat bekannt gegeben, wie es zum Entzug der Akkreditierung gekommen ist. Erleuchte uns.
Ja, das Ministerium musste einräumen, dass es eine Menge Fehler gemacht hat. Die Sicherheitsdateien, also so Datenbanken des BKAs, enthalten offenbar sehr viele falsche Einträge. Und in diesen Datenbanken sollen normalerweise Personen eingetragen werden, die als gewaltbereit eingestuft werden, weil sie vielleicht vorbestraft sind oder schon einmal auf Demos negativ aufgefallen sind. Allerdings waren die gesperrten Journalisten dies eben nicht. Sie wurden ausgeschlossen, weil es beispielsweise eine Namensverwechslung mit einem Straftäter gab oder wie im Fall des Journalisten Björn Kitzmann ein alter Eintrag nicht gelöscht wurde. Er wurde in der Vergangenheit zwar verdächtigt, einen Feuerwerkskörper auf einer Demo geworfen zu haben, wurde von dem Verdacht aber freigesprochen. Er stand damals nämlich nur in der Nähe der Explosion, eben als Fotograf. Das BKA führte ihn trotzdem weiter als Gefährder. Und im Deutschlandfunk mahnte er an, dass dieses Vorgehen den Journalismus an sich gefährdet.
Den Journalismus als solchen, wenn man halt irgendwie nie genau weiß, darf ich jetzt gerade irgendwie bei so einer Demonstration arbeiten oder werde ich hinterher sozusagen als Teilnehmer dieser Demonstration gewertet, nur weil ich dort halt hingegangen bin, um halt irgendwie einen Bericht darüber zu schreiben oder weil ich halt irgendwie dort fotografiert habe.
Ja, und offenbar geht das Problem mit den Sicherheitsdateien des BKAs noch viel weiter, denn darin landen ja nicht nur Journalisten, sondern offenbar auch ganz normale Bürger, die ihr Recht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen.
Ja, das ist genau der Fall. Also wenn man beispielsweise gegen ein AKW demonstriert, dann kann es gut sein, dass man in so einer Datei landet, denn das BKA zieht oder zog den Schluss, man wäre gegen das bestehende politische System. Und ein normaler Bürger würde dies lange Zeit ja nicht merken, denn er akkreditiert sich eben nicht für wie ein Journalist, wird aber irgendwo als möglicher Straftäter geführt und auf Demos dementsprechend auch beobachtet. Und die Sicherheitsdateien werden außerdem aus einer Menge anderer fragwürdiger Quellen gefüttert. Da reicht auch mal ein Eintrag in einem Forum im Internet oder eine Aussage in einem sozialen Netzwerk. Und deswegen werden die halt auch schon seit Langem von Datenschützern kritisiert. Und auch der damalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar erzwang schon die Löschung hunderter rechtswidriger Einträge. Die jetzigen Vorfälle zeigen aber, es gibt immer noch viele fehlerhafte Einträge und vor allem willkürliche Datensammlungen, die keiner mehr überblickt oder vernünftig verwaltet, gefährden eben grundlegende Freiheiten von Bürgern.
Wen das stört, der könnte dies demnächst ja in seiner Wahl ausdrücken, um die Partei zu finden, die jeweilige Position vertritt. Dabei hilft der Wahl-O-Mat, den für die Bundestagswahl 2017 hat die Bundeszentrale für politische Bildung diese Woche veröffentlicht.
Und seit seinem ersten Auftritt, in Anführungszeichen sage ich mal 2002, da ging es nämlich los, ist der Wahl-O-Mat ein Publikumsrenner. 50 Millionen Menschen, habe ich gelesen, haben den seitdem schon genutzt. Und das heißt, dass viele sich auch wirklich daran orientieren, bevor sie ihr Kreuz machen. Wir interessieren uns natürlich besonders für die Digitalpolitik der Parteien. Und da gibt es sogar noch ein spezielles Werkzeug, den Digitalomat.
Ja, hier kann man ganz ähnlich wie beim Wahlomat eigene Einstellungen und die der Parteien zur Netz- und Digitalpolitik abgleichen. Veröffentlicht wurde er von einem Bündnis verschiedener Vereine wie dem Chaos Computer Club, dem Bündnis Freie Bildung, der Digitalen Gesellschaft, Wikimedia und einigen mehr. Leider ist er nicht ganz so intuitiv zu nutzen und fordert schon etwas mehr Beschäftigung mit den Themengebieten, sprich man muss etwas mehr lesen. Es liegt aber auch daran, dass die Themen halt auch etwas komplexer sind und oft noch nicht so im Alltag angekommen. Sich da durchzuklicken, ist es aber auf jeden Fall wert. Die Digitalpolitik wird in Zukunft immer wichtiger. Wer sich aber außerdem für die Digitalpolitik der kleinen Parteien interessiert, da hat netzpolitik.org eine sehr schöne Auflistung, wie sich zum Beispiel die Tierschutzpartei, die Partei, die Bayernpartei oder ähnliche positionieren. Und da hat mich beispielsweise die Hip-Hop-Partei, die Urbane, die gibt es wirklich, die haben mich da wirklich überrascht. Die haben ein wirklich gut durchdachtes Digitalprogramm, auch zum Beispiel zum Sampling wegen Hip-Hop. Da könnte sich die ein oder andere große Partei durchaus was abgucken. In dem Sinne sollte man mal auschecken. Yo.
Genau. Das können Sie auch, denn wir haben die Links dazu auf unserer Website vermerkt auf breitband.deutschlandradio/deutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank, Jochen, für die Medien und Meinung. Und auf dieser Website finden Sie auch die nächste Netzmusik.
Und die dreht sich um die Beraterin Kellyanne Conway, eine der umstrittensten Figuren im Umfeld des US-Präsidenten. Und sie ist durch ihre provokanten Fernsehauftritte auch ein Stück weit Popkultur geworden. Das sieht auch die kanadische Band Naughty so. Da hat ihr eine Hymne geschrieben. Der Song Kellyanne ist gespickt mit Humor, Sarkasmus, Kritik und aber auch Bewunderung.
Oh, Kellyanne, you give my heart such flame, like napalm fire, power falling in the rain.
separate us into alternative realities. Okay, when I look into your eyes, I see hatred, fire, corruption, and lies. Oh, but I know you're kind, just waiting to be let inside. But when he sits behind his door, you just get locked out on the porch. 'Cause it's a lonely, lonely place at the top, and it's a lonely, lonely place at the bottom. But the worst one of all is yours as the middle woman. Oh, ain't it so lonely to be somewhere you shouldn't? Oh, your words when you speak, Kellyanne, they melt my heart to an ocean that's taking over land you're digging up. So true, so brave, got a whole nation of ancestors rolling in their grave. Oh, Kelly, when I look inside, I see a burning desire to be beside his side. Oh, but time, Kelly, time will be your fickle friend. You got four more years, then there'll be nothing to pretend. 'Cause it's a lonely, lonely place at the top, and it's a lonely, lonely place at the bottom. But the worst one of all is yours as the middle woman. Oh, ain't it so lonely to be somewhere you shouldn't? Oh, I just don't know how the pressure sits upon your shoulders. So, so soft, so strong. Yeah, you'll be burying your resume beneath the Pentagon. 'Cause it's a lonely, lonely place at the top, and it's a lonely, lonely place at the bottom. But the worst one of all is yours as the middle woman. Ain't it so lonely to be somewhere you shouldn't?
Nordy mit Kellyanne hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns auch häufiger mal mit dem Blog Netzpolitik.org beschäftigen, weil die netzpolitische Themen aufgreifen. Und wir haben jetzt bereits zum vierten Mal am Freitag zur netzpolitischen Jahreskonferenz in Berlin eingeladen. Kurz vor der Bundestagswahl ging es diesmal dann natürlich auch um eine Bilanz von 4 Jahren Digitalpolitik der Bundesregierung und um einen Ausblick. Was versprechen die Parteien für die nächste Legislaturperiode mit Blick auf Grundrechte im Netz und Digitalisierung? Vera, du warst ja da. Ich vermute mal, allzu positiv dürfte das Fazit wahrscheinlich nicht ausgefallen sein?
Eindeutig nicht. Also einige Gesetze und einige Gesetzesvorhaben standen ja in den letzten 4 Jahren zur Debatte, haben wir auch immer wieder darüber berichtet. Beispiel Netzneutralität, da hatte das europäische Regulierungsgremium BEREC im Sommer letzten Jahres Leitlinien beschlossen. Da ging es um die gleichberechtigte Durchleitung von Inhalten im Netz oder Gesetze wie der Staatstrojaner, der ja gerade erst letzte Woche in Kraft getreten ist, der erlaubt, der Polizei Smartphones zu hacken und dafür Sicherheitslücken zu nutzen oder die Vorratsdatenspeicherung oder das viel diskutierte Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Bekämpfung von Fake News, wo viele Zensur befürchten. Es gab also jede Menge netzpolitische Themen in den letzten 4 Jahren. Und Markus Beckedahl, der Gründer von netzpolitik.org, zog, als ich ihn nach seinem Resümee gefragt habe, einen Vergleich mit der Großen Koalition aus den Jahren 2005 bis 2009. Und er kam zu dem Schluss, dass sich eigentlich nicht viel bewegt hat seitdem. Also damals wurde schon die Online-Durchsuchung eingeführt. Damals gab es schon Staatstrojaner. Damals gab es schon eine Vorratsdatenspeicherung. Das ist alles kassiert worden vom Bundesverfassungsgericht. Und jetzt ist es wieder da.
Die aktuelle Große Koalition hat den Staatstrojaner wieder eingeführt, die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt und die Internetüberwachung infolge der Snowden-Enthüllungen nicht reduziert, sondern sogar massiv ausgebaut. Mit anderen Worten, diese Große Koalition hat den Überwachungsstaat so massiv ausgebaut, wie seit einer Generation keine Regierung mehr davor.
Ich muss allerdings noch sagen, positiv räumt Markus Beckedahl ein, dass Netzpolitik inzwischen überall in der Politik angekommen ist.
Na, wenigstens etwas. Stichwort Snowden, was er auch gerade erwähnt hat, die Enthüllungen über das Überwachungsprogramm der NSA kamen ja vor 4 Jahren gerade kurz vor der letzten Bundestagswahl. Wie wird denn der Umgang der aktuellen, jetzt vielleicht scheidenden Bundesregierung mit diesem Skandal eingeschätzt?
Ja, auch hier ist man erwartungsgemäß unzufrieden. Ich habe darüber mit André Meister auch von netzpolitik.org gesprochen. Der hatte auch einen Vortrag dazu gehalten auf der Konferenz und er kritisiert, dass das Versprechen, die Affären aufzuklären, nicht eingelöst worden ist. Also viele Fragen seien offen geblieben, trotz des Untersuchungsausschusses. Etwa wurde Merkels Handy nun wirklich abgehört oder welche Unterseekabel wurden angezapft? Und er zog ein bemerkenswertes Fazit, das mir sehr zum Denken gegeben hat, nämlich, wann immer illegales Handeln von Geheimdiensten an die Öffentlichkeit kommt, haben die Geheimdienste davon profitiert.
Tatsächlich ist es so, dass alle Geheimdienstskandale immer zugunsten der Geheimdienste ausgingen. Die Behörden haben beim NSU versagt, bei Aufdeckung des Mordtrios. Stattdessen gibt es mehr Verfassungsschutz, mehr Spione und eine Legalisierung des V-Leute-Systems, was uns diese Problematik überhaupt eingebrockt hat. Die technischen Auslandsgeheimnisse überwachen unsere digitale Welt komplett. Also wurde jetzt diese Überwachung für den BND legalisiert und ausgeweitet.
Und das hat mir wirklich zu denken gegeben, denn es heißt ja praktisch, die Geheimdienste sind immer die Gewinner. Und wenn Enthüllungen dazu führen, dass das, was vorher strafbar war, dann legalisiert wird, fragt man sich schon ein bisschen, was das bringt.
Vielleicht ja wählen. Was stellen denn die Parteien für die nächste Legislaturperiode in Aussicht?
Also das Bewusstsein, dass die Digitalisierung politisch gestaltet und gefördert werden muss, das ist inzwischen bei allen Parteien vorhanden. Es gibt einen Konsens zum Beispiel darüber, dass Deutschland flächendeckend Glasfaser, WLAN und auch neue Mobilfunknetze benötigt. Es gibt jede Menge netzpolitische Versprechen. Bis 2025 zum Beispiel will die CDU den Bau von Glasfasernetzen realisieren. Aber was Markus Beckedahl kritisch sieht, ist, dass viele Versprechen eben doch sehr schwammig sind. Wie das mit den Glasfasernetzen klappen soll, ist zum Beispiel nicht erklärt im Programm. Oder hören wir noch mal ein anderes Beispiel?
Das sind halt schwammige Formulierungen wie, wir müssen uns um künstliche Intelligenz und Algorithmen kümmern. Ne, also wo halt das Passwort untergebracht wurde, aber wo man jetzt nicht so genau weiß, wollen die jetzt regulieren, wie wollen sie die regulieren oder sonst wie.
Tja, werden wir sehen, was da auf der nächsten Jahreskonferenz dann vielleicht darüber berichtet. Nun ist diese politische Konferenz, diese netzpolitische Konferenz immer am Geburtstag von netzpolitik.org. Das feierte gestern seinen 13. Wie geht es in dem Block jetzt eigentlich? Nach den Landesverratsermittlungen 2015 zum Beispiel hatte man ja neben der großen Solidarität auch viele Geldspenden bekommen. Und jetzt liest man aber immer mal wieder von Spenden aufrufen. Wie ist denn da die Situation?
Also es geht Ihnen gut, die gute Nachricht. Oder? Und das Geld damals, was du erwähnt hast, das hatte man ja zum Glück nicht in Gerichtsverfahren investieren müssen 2015, weil es ja nicht zum Prozess kam. Hören wir nochmal Markus Beckedahl.
Damit konnten wir unsere Redaktion ausbauen, neue Themenfelder erschließen. Seitdem haben wir natürlich höhere Ausgaben, aber wir haben auch gleichzeitig unsere Qualität massiv erhöhen können. Während wir vorher, sagen wir mal, den Wunsch hatten, journalistischer zu arbeiten, so haben wir heute den Anspruch, weil wir es halt können, weil wir uns halt auch auf einmal Vier-Augen-Prinzip leisten können, indem wir uns auch leisten können, dass einzelne Redakteure halt dann auch mal ein, zwei Wochen an einer Geschichte recherchieren, während man vorher eigentlich so mit drei Personen die ganze Zeit Spagat machte, versuchte halbwegs alle wichtigen Themen abzudecken, aber dann nicht Zeit für die notwendige Sorgfalt hatte.
Also man hat nach eigener Auskunft täglich bis zu 60.000 Leser, knapp 5.000 Leser unterstützen das Blog finanziell. Bewusst wird auf eine Paywall verzichtet, obwohl man vielleicht mehr Geld mit einnehmen könnte, weil man sich doch auch als Weiterbildungsangebot ein bisschen versteht. Und aber ich sagte schon, es geht Ihnen gut, auch wenn inzwischen schon ein bisschen Konkurrenz auf dem Markt ist, wie Sie selbst sagen. Und mir ist in diesem Gespräch klar geworden, dass das Blog schon so eine feste publizistische Größe geworden ist, die interessanterweise jetzt ganz neue Sorgen haben.
Die Themen, die wir bearbeiten, die werden ja immer mehr. Wir kommen ja kaum noch danach, die Kernthemen in der Tiefe, die man von uns erwartet und die auch unser Anspruch darstellt, zu bearbeiten, weil ständig neue Ideen sich bei Politikern entwickeln, Netzpolitik sich immer weiter zu einem Querschnittsthema ausdehnt und viele Debatten halt einfach endlos gehen. Und auch wenn man manchmal hofft, jetzt ist endlich die Debatte um Netzneutralität vorbei, 3 Monate später steht sie wieder vor der Tür.
Das ist ja lustig, weil Aktivisten sagen ja von sich immer selber auch, also eigentlich arbeiten wir daran, uns überflüssig zu machen. Man hat den Eindruck, das Blog Netzpolitik.org hat da, muss sich da keine Sorgen machen, da gibt es auf jeden Fall noch eine Weile und noch eine Menge zu tun. So, das war's schon fast wieder für Breitband. Vera, vielen Dank, dass du da warst. Da warst du ja viel unter Menschen. Wir haben heute aber auch viel über Einsamkeit geredet. Und du hast die ganze Zeit erzählt, es gibt bei digitaler Einsamkeit noch diese eine Sache, die du unbedingt loswerden möchtest.
Weil ich nämlich tatsächlich mich im Digitalen weniger einsam fühle als sonst. Aber ich habe einen Moment entdeckt, wo ich mich wirklich einsam fühle im Digitalen. Und das ist, wenn du wirklich mit jemandem zum Tee-Tee dich zum Essen triffst, schön plaudern willst, alles ist romantisch und gemütlich und der andere schaut nur in sein Smartphone. Das, finde ich, ist kalte Einsamkeit.
Ja, das ist vielleicht auch Leute, die nicht ordentlich gehört gelernt haben, zu reden und zu sagen, so wäre eigentlich, würde ich jetzt lieber. Nein. Wir kennen die Situation alle. Und über dieses Phänomen können wir vielleicht ein andermal noch reden. Aber jetzt ist es, wie gesagt, vorbei. Wir verabschieden uns jetzt gleich. Nach den Nachrichten kommt hier Rang 1 mit Susanne Burkhardt, das Theatermagazin. Und wir haben noch eine letzte Netzmusik.
Genau, und dafür machen wir nochmal einen Abstecher nach Kanada. In Toronto experimentieren Victoria Egan und Mitchell South mit dem sphärischen Klang von Synthesizern und verträumt wirkenden Popgesang.
Wildgraves nennt sich das Duo und hat kürzlich eine vielversprechende EP namens Near Drowning veröffentlicht. Und daraus hören wir jetzt zum Schluss noch den Song Blue. Wir sind Vera Linz und
Markus Richter.
Und sagen Tschüss.
Tschüss.
Poison cup, it stains the clothes away.